Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Anfang und Ende, Abschied und Neubeginn ziehen sich wie ein roter Faden durch diese Fazitausgabe. So wurde heute Abend in Leipzig Olaf Zille verabschiedet, der Mann, der die Geschicke der Leipziger Buchmesse mehr als 30 Jahre bestimmte. Die Sophiensäle in Berlin hingegen sind nach Sanierung wiedereröffnet und feiern den Neustart mit Aufführungen ein ganzes verlängertes Wochenende lang. In Paris bangen die Mitarbeiter des Centre Pompidou, was mit ihnen passiert, wenn das Museum vorübergehend geschlossen wird, immerhin 5 Jahre, und streiken. Und tja, in Tennessee Williams, die Katze auf dem heißen Blechdach, steckt natürlich auch ein dramatisches Ende. Premiere heute Abend am Deutschen Theater in Berlin. Die Katze auf dem heißen Blechdach war in den 1950er Jahren einer der größten Filmerfolge überhaupt. Unvergessen Paul Newman und Elizabeth Taylor als unglückliches Ehepaar. Er trinkt, sie buhlt um seine Liebe. Das Drama spielt sich auf einem Familientreffen ab und wie sich herausstellt, ist das Oberhaupt Big Daddy unheilbar krank. Es gibt einen Streit ums Erbe und die Konflikte explodieren. Ein Film auch über Verlogenheit und familiäre Abgründe, wobei das Thema der Homosexualität im Theaterstück von Tennessee Williams noch etwas deutlicher zutage tritt. Heute feierte die Katze auf dem heißen Blechdach am Deutschen Theater Premiere mit Ulrich Mattes in der Rolle des Big Daddy und André Mumot ist jetzt im Studio. Er war für uns bei der Premiere. Hallo.
Hallo.
Es ist ein perfektes Kammerspiel, dieses Stück, egal ob auf der Leinwand oder im Theater, diesmal inszeniert von der Regisseurin Anne Lenk. Bleibt sie denn nah am Text?
Sie bleibt nah beim Text und das ist eben auch wirklich ihre große Besonderheit. Das ist das, was Anne Lenk dem Theater gerade gibt. Sie wählt Stoffe und dann vertraut sie ihnen vollständig. Sie vertraut dem Text, der Attraktivität des Textes und inszeniert diese Stücke aus den Figuren heraus. Und gerade wenn sie Klassiker inszeniert, also ältere Stücke wie etwa zum Beispiel den zerbrochenen Krug, gelingt es ihr, da eine große Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit und Glaubwürdigkeit herauszuholen. Hier hat sie sich ein Stück eben aus den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts gesucht, das ohnehin eine große Glaubwürdigkeit hat, das einen großen psychologischen Realismus hat und dem kommt sie auch wiederum sehr nahe.
Mhm. Sie hat ja auch eine ganz eigene Art, diese Texte dann auf die Bühne zu bringen, sei es was sozusagen die Ausstattung betrifft oder das Bühnenwelt, so stark stilisierte Bühnenwelten. War das heute auch so?
Das war heute ganz, ganz stark der Fall. Die Bühne von Judith Oswald ist ganz zurückhaltend gestaltet. Das sind nur so Quadrate, die sich nach hinten verjüngen und in denen dann jeweils die Figuren so ihre Auftritte haben. Das ist schon fast steril gewesen, hatte ich so den Eindruck. Hin und wieder wirkte das auch ein bisschen arg kalt auf mich. Aber das ist genau das Setting, in dem die Regisseurin das ganze Stück eben auch einbettet. Und was sie macht so kleine surreale Momente in diesen Raum hinein. Also es gibt einen Moment, mehrere Momente, wo die Mutter, die Big Mama, eine singende Stehlampe spielt. Zu ihren Füßen sitzt dann so ein Kinderkreis und es gibt eine lebende Geburtstagstorte, die marschiert dann mal rein und raus. Das sind so kleine Akzente, die da gesetzt werden. Ansonsten ist das aber ein durch und durch introvertierter Abend, der nur auf die Gefühlswelt der Figuren schaut. Mhm.
Wo ja eigentlich, wie Sie jetzt schon angedeutet haben, so ein steriles Bühnenbild erstmal ein totaler Gegensatz ist und das vielleicht auch aus einer Zeit herausnimmt, also so eine Form der Abstraktion.
Mhm. Die Kostüme sind auch wichtig, die Kostüme von Sibylle Wallum, die holen das auch so ein bisschen in so eine Halbgegenwart. Das sind eigentlich so 70er Jahre Kostüme, die wieder so ein bisschen schrill und skurril auch aussehen. Aber im Grunde ist es eben ein zeitloser Raum. Es ist auf keinen Fall das Tennessee Williams 50er Jahre Südstaatenmilieu. Da gibt es keine Messingbetten und auch keine Palmen vorm Fenster. Das ist ein Raum, in dem die Figuren über ihre, ja im Grunde genommen zeitlosen Familienkonflikte sich auseinandersetzen können.
Diese Figuren mit all ihren Abgründen, die bieten ja eine Menge Identifikationspotenzial, obgleich da auch, also wenn ich an diesen Film aus den 50er Jahren denke, natürlich auch so Rollenmuster der 50er Jahre drinstecken. Also kann man heute zum Beispiel noch jemand mit versteckter homosexueller Neigung provozieren überhaupt?
Na, provozieren nicht. Aber das ist ein Thema. Dieser Brick hatte eine Art homosexuelle Liaison mit einem guten Freund oder eben mehr als einem Freund. Das ist das, was bei dem Stück am Ende wirklich auch herauskommt. Aber die entscheidende Sache, die sich heute Abend auch für mich gezeigt hat beim Betrachten des Stückes, ist, dass es eigentlich um die Familie als Mikrokosmos von toxischen Erwartungshaltungen geht. Jeder will eigentlich, dass der andere irgendeine Rolle spielt, dass die Schwiegertochter möglichst viele Enkel zur Welt bringt, dass die Familienmitglieder einander irgendwie wahnsinnig lieb haben und dass sie beruflich erfolgreich sind, dass sie sich eben zusammenreißen, wenn der Pfarrer zu Besuch kommt. Das sind natürlich auch ein Stück weit veraltete Konflikte, aber so wie sie Tennessee Williams da zusammengefasst hat und verdichtet hat in diesem einen Zusammentreffen der Familie, hat das eine große Identifikationskraft, auch heute noch. Ich habe das im Publikum geradezu gespürt, dass bei einzelnen großartigen Sätzen in diesem Stück wirklich so Nicken und Raunen durchs Publikum ging, weil man sich einfach mit dieser Familienkonstellation identifizieren kann.
Ein Stück, das vermutlich total stark von der schauspielerischen Leistung auch lebt. Wie war er denn nun, der Ulrich Matthes?
Der Ulrich Matthes als Big Daddy, das ist natürlich das, worauf wir alle gewartet haben. Und es war schon spektakulär. Man kann das hier zum Beispiel ganz gut hören.
Ich erlaube es dir nicht, so daherzureden, auch wenn dein Geburtstag ist.
An meinem Geburtstag rede ich, wie ich will. Und an jedem anderen Tag im Jahr genauso. Und jeder, der was dagegen hat, der weiß, was er mich kann.
Das ist nicht dein Ernst.
Warum soll das nicht mein Ernst sein?
Ich weiß, dass es nicht dein Ernst ist.
Du weißt gar nichts, du hast noch nie was gewusst.
Schatz, es ist nicht dein Ernst.
Mein voller Ernst. Ich habe mir eine Menge Scheißdreck gefallen lassen, weil ich gedacht habe, ich muss sterben. Und du hast auch gedacht, ich muss sterben. Und deshalb hast du angefangen, hier alles an dich zu reißen. Damit kannst du jetzt aufhören, weil ich nicht sterben werde. Mir fehlt nichts, ich habe nur Dickdarmkrämpfe.
Also der garstige Patriarch, der alle zusammenbrüllt, so kennt man den Big Daddy. Ulrich Matthes gibt dieser Rolle eine unglaubliche Sensibilität. Es ist wirklich herzzerreißend, ihn zu sehen im Gespräch mit seinem Sohn, um dessen Liebe er auch buhlt, die er nicht bekommt und hinter dessen Fassade er schauen möchte und sich dann selber der Tatsache stellen muss, dass er an Krebs sterben wird. Das ist wirklich fabelhaft und großartig gespielt von Ulrich Matthes, aber auch zum Beispiel von der Big Mama, die wir gerade gehört haben, Miriam Mertens, die eine komödiantische Version dieser Mutter gibt, die dann aber am Ende auch völlig zusammenbricht und dann wieder Stärke findet. Und das ist genau die Art und Weise, wie Anne Lenk sich dem Stoff und den Schauspielerinnen und Schauspielern nähert in dieser Inszenierung, die dann am Ende wirklich doch großartig ist wieder. Sie schaut genau hin und gibt den Figuren die Möglichkeit, auch den komödiantisch karikaturenhaft übersteigerten Figuren eine Wahrhaftigkeit und eine Würde zu finden. Und sie akzentuiert auch, dass diese Menschen sich eigentlich gern haben, dass sie sich eigentlich mögen. Da ist eine Zärtlichkeit auch zu spüren, auch zwischen der Maggie, die von Lorena Hanschin gespielt wird, und dem Brick, Jeremy Mockridge, diesem zerstrittenen Ehepaar. Da ist ganz viel Zuneigung auf der Bühne zu spüren. Und das ist das, was auch sich dann aufs Publikum überträgt. Es ist ein Abend, bei dem man genau zuhören darf, diesen wunderbaren Text hören darf über familiäre Querelen. Und dabei vermittelt sich wirklich auch am Ende eine Wärme, eine Zuneigung, die wirklich schön ist und die mich wirklich berührt hat.
André Mumot über Die Katze auf dem heißen Blechdach am Deutschen Theater mit Ulrich Matthes in der Rolle des Big Daddy und, wie wir gehört haben, mit vielen anderen starken SchauspielerInnen. Nächste Vorstellung ist am Donnerstag, den 14. Dezember. In knapp einem Jahr soll das Centre Pompidou in Paris wegen Umbauarbeiten geschlossen werden und das wird dauern. Von 5 Jahren Sanierungszeit ist die Rede. Im Vergleich zum Pergamonmuseum in Berlin ist es ja gar nichts. Aber die Mitarbeiter sorgen sich um ihre Arbeitsplätze. Die Sparmaßnahmen in diesem Museum für moderne und zeitgenössische Kunst, einer Architekturikone, sind allenthalben sichtbar. Das Vertrauen in die Museumsleitung anscheinend nicht sehr groß und die rund 1000 Beschäftigten haben bislang keine Garantien für Weiterbeschäftigung erhalten. Mehrfach wurde schon gestreikt, jetzt ist es wieder soweit. Christiane Kess berichtet.
En Grève klebt in großen gelben Lettern an einer gläsernen Eingangstür des Centre Pompidou. Hier wird gestreikt. Drinnen haben sich in einem Kinosaal an die 100 Angestellte des Kunst- und Kulturzentrums versammelt. Michel Grelet arbeitet seit mehr als 30 Jahren als Feuerwehrmann im Centre Pompidou und damit an einer Schaltstelle des Streiks. Wenn die Feuerwehr oder Sicherheitsleute hier die Arbeit niederlegen, bleibt das Zentrum geschlossen. Grelet streikt nicht zum ersten Mal, aber dieses Mal ist es besonders ernst.
Les travaux
Erst hieß es, die Renovierung dauert 3 Jahre, dann 5 und jetzt spricht man schon von 7 Jahren. Wir glauben, dass dieser Umbau es der Regierung und der Leitung des Centre Pompidou ermöglicht, bestimmte Dienstleistungen zu privatisieren, wenn nicht sogar das ganze Museum. Die Belegschaft wolle den Druck erhöhen, sagt Grelet. Er hofft, dass durch Streiks das Zentrum künftig nicht mehr nur an einzelnen Tagen geschlossen bleibt, sondern länger. Auch Aurélie Gavel macht ein besorgtes Gesicht. Die Mitarbeiterin des Museums denkt vor allem an die Kunstwerke, die gleich 2-mal umziehen müssen. Denn die endgültigen Lagerstätten und Ausstellungsräume in Massy, südlich von Paris, werden noch nicht zur Verfügung stehen, wenn die Renovierung beginnt.
C'est une pression énorme.
Das macht einen enormen Druck auf die Belegschaft, die diese 2 Umzüge organisieren muss. Und es macht Druck auf die Kunstwerke. Solche Großbaustellen sind niemals gut für eine Sammlung, die eine der schönsten der Welt ist. Viele hier hatten sich gewünscht, das Centre Pompidou werde Stück für Stück renoviert, sodass es nie ganz schließen muss. Aurélie Gavel ärgert sich auch darüber, dass so viele Kunstwerke ausgeliehen werden. Über lange Zeit lag die Zahl der Leihgaben bei etwa 3.000 pro Jahr. Jetzt sind wir bei fast 6.000. Das bedeutet aufwendigen Transport und Ausstellungsbedingungen, die nicht unbedingt gut sind. Die Werke werden immer mehr beschädigt. Wir haben zwar das Glück, exzellente Restauratoren im Haus zu haben, aber ein Bild, das beschädigt ist, bleibt es auch, wenn es restauriert ist. Gavel beklagt, es gehe immer weniger darum, die Kunstwerke zu erhalten, als vielmehr mit ihnen durch Leihgaben Geld zu machen. Auch Jérôme Thomasson, Chef des Sicherheitsdienstes, kritisiert, dass die Leitung des Zentrums und das Kulturministerium immer mehr die wirtschaftlichen Aspekte im Blick hätten. Deren Zusagen, dass Festangestellte des Centre Pompidou nach der Renovierung wieder an die gleiche Stelle oder eine vergleichbare zurückkehren werden, macht Thomasson skeptisch. Wir wollen nach der Wiedereröffnung genau in die Stellen zurück, für die wir ausgebildet sind. Dass es auch etwas Vergleichbares sein kann, heißt, dass wir auch auf eine Stelle kommen können, die nicht unserer eigentlichen Aufgabe entspricht. Ob im Sicherheitsdienst, dem Museum oder der Bibliothek, hier fühlt man sich als große Familie. Und als solche will man nach dem Umbau ans Centre Pompidou zurückkehren. Die Angst vor Auslagerungen ist groß. Um den Druck zu erhöhen, marschieren die Streikenden zum Kulturministerium und drängen sich dort in die Eingangshalle. Pompidou in Wut, skandieren sie und schwenken Gewerkschaftsfahnen. Unter einem Regenschirm, an dem das Schild Bibliothek Kandinsky klebt, beschwert sich eine Mitarbeiterin der museumseigenen Bibliothek über Laurent Lebon, der das Centre Pompidou seit 2,5 Jahren leitet. Wir sind sehr enttäuscht von ihm. Wir hatten uns so gefreut auf ihn, weil er davor schon am Centre Pompidou gearbeitet hatte. Wir haben ihm vertraut, aber jetzt spricht er nicht einmal mit uns. In die Umbaupläne sei man nicht richtig einbezogen worden, sagen viele, obwohl alle einsehen, dass die Renovierung notwendig ist. Veronique von der öffentlichen Bibliothek, die ebenfalls im Centre Pompidou angesiedelt ist, weiß zwar, dass diese während der Umbauarbeiten in einem Gebäude im 12. Arrondissement unterkommen wird, aber sie sorgt sich, was aus zusätzlichen kulturellen Angeboten wie Filmvorführungen wird. Es wird schwierig, all unsere Aufgaben zu erfüllen an einem viel kleineren Ort, wo wir viele Aktivitäten nicht organisieren können. Wir müssen aufpassen, dass unsere Tätigkeiten nicht einfach verschwinden.
Christiane Kess über die Streiks am Centre Pompidou. Fortsetzung folgt. Stichwort Sanierung. Die Sophiensäle in Berlin sind gerade saniert worden. Einer der wenigen Orte in Berlin-Mitte, der noch den Geist und Charme der 90er Jahre Nachwendezeit atmete. Damals wurde das Haus unter anderem von Sascha Walz und Jochen Sandig gegründet als freie Spielstätte. Und das ist es auch bis heute geblieben. Aber es gibt eine neue Leitung. Der Dramaturg und Theatermacher Jens Hilje macht das zusammen mit der Tanzkuratorin Andrea Niederbuchner. Beide haben das Haus während der laufenden Spielzeit übernommen und feiern das seit gestern mit einem mehrtägigen Eröffnungsprogramm. Elisabeth Nehring war für uns da und hat auch die erste Premiere gesehen. Antigone is not available right now, so heißt die Inszenierung der kubanisch-amerikanischen Künstlerin Coco Fusco. Was ist es denn? Ist es Tanz, Theater oder Performance? Kann man oft ja auch gar nicht so gut trennen, ne?
Das stimmt. In diesem Fall würde ich so als textbasierte Performance bezeichnen. Coco Fusco ist, wie Sie sagen, kubanisch-amerikanisch amerikanische Künstlerin, die ja schon in den 90er Jahren mit ihren Performances, Video, Archiv und Textarbeiten sehr radikal, na, heute würde man sagen, Identitätsfragen gestellt hat. Die hat sich mit Feminismus und postkolonialen Theorien auf künstlerische Weise auseinandergesetzt. Und jetzt nimmt sie die Figur der Antigone und bringt sie in die Gegenwart und macht daraus so eine kleine One-Woman-Show. Sie steht selber auf der Bühne und spielt eine Literaturagentin im schwarzen Anzug und mit übergroßer Brille. Und diese Literaturagentin nimmt alle Anfragen entgegen von Menschen, die sich mit der Figur der griechischen Antigone literarisch oder philosophisch oder künstlerisch beschäftigen möchten. Das heißt, sie wühlt so in Antragstexten oder spricht mit verschiedenen Leuten, die auf der Leinwand erscheinen, also im Zoom, und auch mit Antigone selbst, mit der hält sie immer wieder Rücksprache. Das ist eine junge Frau dann im Video, die eigentlich in der Unterwelt ist und nur ihre Ruhe haben möchte. Es ist also ganz witzig. Und es kommt so raus, dass im Grunde alle diese Anfragen jeweils ihre eigenen Lesarten oder Interpretationen und Agenden mitbringen und zum Teil auch so intellektuell übersteuert sind, dass sie selbst die Agentin nicht mehr wirklich versteht. Also alle, die was von Antigone wollen, benutzen sie eigentlich als Projektionsfläche ihrer eigenen Themen und Anliegen. Das ist ganz lustig und es ist natürlich auch ein bisschen so eine, ich sag mal, Replik auf die Postmoderne, in der alles geht und alles Projektionsfläche für alle möglichen Interpretationen sein kann. Sprachlich finde ich es auch anspruchsvoll im Englischen, also es gab keine deutsche Übersetzung heute. In der formalen Umsetzung fand ich es jetzt so. Das war ein ganz schöner Abend, aber kein ganz, ganz großer Abend. Ich denke für Coco Fusco-Fans wahrscheinlich schon was ganz Besonderes. Mhm.
Ja, und diese Künstlerin hat ja momentan auch fast nebenan, kann man sagen, in den Kunstwerken eine Ausstellung mit dem schönen Titel Coco Fusco, Tomorrow I Will Become an Island.
Ja, genau, das ist eine Retrospektive, weil sie eben auch schon sehr, sehr lange arbeitet und die Kunstwerke haben diese Performance auch mitproduziert. Mhm.
Gestern gab es ja auch schon eine Performance zur Neueröffnung Radical Hope Eye to Eye von einer belgischen non-binären Künstlerin Stef van Loveren. Angekündigt war das als immersives Live-Erlebnis. Inwiefern?
Also ich sag mal, ich habe während der Performance ein paar Stichworte als Erinnerungsstützen aufgeschrieben. Ich habe mich entschieden, die heute mal vorzulesen. Da stand dann hinterher Bacchanal, Ritual, Geburt, Fetisch, halbnackte Leiber im Schlamm, Golden Dildo, Blumen, Sträucher, Natur, Wasser, Erde, Lehm, Schreie, Ekstase, Spreizen, Winden, Peitschen und vieles andere noch, was ich euch jetzt erspare. Und erst hinterher fiel mir ein, dass das wahrscheinlich seit Urzeiten die Zutaten sind in der darstellenden Kunst, wenn sie sich mit Zuständen jenseits, ich sage jetzt mal allgemein, zivilisatorischer Regeln beschäftigen möchte oder das Publikum nicht nur intellektuell, sondern auch emotional und sensitiv berühren will. Und das will diese Performance, Sie haben es gesagt, es soll eine Immersion schaffen, uns mit hineinziehen. Wir können umherwandeln im großen Saal der Sophienseele. Es gibt so eine erdige Spielwiese mit Blumen und Lehmbecken, dann eine aufgebahrte, liegende Wachsskulptur, auf der Kerzen befestigt sind. Zwischendurch gibt es ein Video mit wogenden, halbnackten Körpern, die zum Teil auch so digital bearbeitet sind. Das alles, würde ich sagen, ist eine Mischung aus religiösen Bildlichkeiten, Darstellung non-binärer Körperlichkeiten, Sexualisierung, Technologie. Für mich, es gab Leute, die es ganz berührend fanden, für mich findet diese Arbeit allerdings keinen wirklich neuen Zugriff auf diese Bildlichkeiten und insbesondere auch in der physischen Aktivität. Ich fand es, hat dann doch fast mit klischeehaften Vorstellungen und Bildern gearbeitet und wurde auch noch von dieser sehr, von diesem Clubklang, Teppich, dieser Musik akustisch belegt. Also für mich war der Abend gestern ein bisschen up and down. Man kam mit großen Erwartungen und auch einer großen Offenheit und Neugierde. Was passiert jetzt unter der neuen Leitung? Und dann kam Stef van Loveren und ich fand es erstmal so ein bisschen so, oh je.
Ja, bevor wir jetzt über die neue Leitung nochmal sprechen, noch eine Frage zur Kantine. Was hat es damit eigentlich auf sich? Ich habe gelesen, dass die jetzt täglich ab 15 Uhr geöffnet ist und da findet anscheinend irgendwas statt.
Dann. Genau, jeden Tag ab 15 Uhr können die KünstlerInnen Isabel Luis und Dirk Bell dort Menschen empfangen. Sie haben die Kantine sehr schön gestaltet. Ich finde, das ist auch ein total vielversprechendes, interessantes Projekt. Es gibt Suppe und Butterbrote und Begegnungen mit anderen KünstlerInnen, die eingeladen sind, ihre Praxis zu teilen, ihre künstlerischen Ansätze darüber zu erzählen, vielleicht auch Fragen des Publikums zu beantworten. Und Es soll ein Ort sein, an dem sich Interessierte im Theater aufhalten können, ohne überhaupt etwas bezahlen zu müssen, um zwanglos auch etwas erleben zu können, wenn sie möchten. Und es ist so eine offene Form von Gastgeberschaft, die Verbindung ja schaffen will und die ich als Konzept sehr schätze. Muss man mal gucken, wer da kommt. Ohnehin die, die vielleicht immer ins Theater gehen oder vielleicht auch Leute, die sonst Hemmschwellen haben. Also ich finde das eigentlich eine total schöne Idee, auch für diese Eröffnungstage.
Jetzt nochmal zurück zur neuen Leitung. Jens Hilje und Andrea Niederbuchner, wie gesagt, die haben sie übernommen. Wo geht da die Reise jetzt hin?
Die beiden kommen ja aus ganz unterschiedlichen Ecken, aus dem Sprechtheater und aus dem Tanz. Und sie haben die erste Spielzeit unter das Motto Trust the Process, also dem Prozessvertrauen, gestellt. Das ist natürlich jetzt auch erstmal ein total offenes Motto. Jens Hilje, den habe ich heute befragt und der hat dazu nochmal auch was gesagt.
Das ist der widerstandsleistende Körper im Raum, in der Gegenwart von Menschen, die zusammenkommen, um das zu erleben und sich dabei verbinden. Das ist Theater. Das kann Tanz sein, das kann Performance sein, das kann Schauspiel sein. Und das als Künstlerin auf der Bühne mit einem Publikum gibt ein kleines Müh von radikaler Hoffnung.
Und bei der Eröffnungsrede hat er auch in genau diesem Duktus auch nochmal über dieses Miteinandersprechen geredet, das Aussprechen von Dingen, auch wenn sie unbequem sind, sich gegenseitig zuhören, auch in schweren Zeiten gegen das Schweigen. Das fand ich irgendwie ganz schön. Also ich finde, sie haben sich eine große Aufgabe gestellt und es war jetzt am Eröffnungsabend dann gestern doch auch eine sehr persönliche und sehr freundliche Atmosphäre. Wenn jetzt die Kunst noch nachzieht, dann können wir ganz, ganz gespannt sein.
Elisabeth Nehring über die Neueröffnung der Sophiensäle in Berlin, eine Aufführungsstätte für die freie Szene. Vielen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Christian Riedl.
Der deutsch-amerikanische Literaturwissenschaftler und Holocaust-Überlebende Guy Stern ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Das teilte der Berliner Aufbau Verlag mit. Dort war die Autobiografie des gebürtigen Hildesheimers »Wir sind nur noch wenige« auf Deutsch erschienen. Als 15-Jähriger war Stern 1937 allein zu einem Onkel in die USA geflüchtet. Nach dem Krieg studierte er Romanistik und Germanistik und lehrte an zahlreichen amerikanischen und deutschen Universitäten. Er war Mitbegründer der Lessing Society, Vizepräsident der Kurt Weill Foundation for Music und Präsident des Penn-Zentrums deutschsprachiger Autoren im Ausland. Die zahlreichen Krisen in Politik und Gesellschaft haben Spuren im deutschen Sprachgebrauch hinterlassen, sagt die Gesellschaft für deutsche Sprache. Sie kürt jedes Jahr das Wort des Jahres. Diesmal ist es Krisenmodus, gefolgt unter anderem von Antisemitismus und Ampelzoff. Der Ausnahmezustand sei zum Dauerzustand geworden. Unsicherheit, Ängste, Wut, Hilflosigkeit und Ohnmacht prägten den Alltag vieler Menschen. Das sei zu beobachten an einer sprachlichen Radikalisierung. Auch die Wörter KI-Boom, leseunfähig, Migrationsbremse, Milliardenloch und Kussskandal schafften es unter die ersten 10. Genau ein Jahr vor der geplanten Fertigstellung von Notre-Dame hat Frankreichs Präsident Macron die Baustelle besucht. Er versicherte, der Termin für die Wiedereröffnung der vom Feuer zerstörten Pariser Kathedrale werde gehalten. Es ist der 8. Dezember 2024. Macron kündigte außerdem einige Neuerungen an.
Es werde 6 neue Kirchenfenster geben, die die Geschichte des 21. Jahrhunderts in das gotische Bauwerk tragen werden. Der Pariser Erzbischof hatte diesen Vorschlag gemacht. Dabei sagen Kulturerbe-Experten und auch das Kulturministerium eher nein. Neuer Streit ist hier schon vorprogrammiert. Auch im Falle des Dachs. Es soll ab Januar mit fast 500 Tonnen Blei belegt werden. Umweltschützer, Grüne und Anwohner fordern bis zu einer Risikoexpertise aber einen Baustopp.
Stefanie Markert berichtete. Der palästinensische Lyriker Refaat Alarieh ist tot. Er wurde nach Angaben seiner Freunde bei einem mutmaßlichen nächtlichen israelischen Angriff getötet. Alarieh war einer der führenden Köpfe einer jungen Generation von Schriftstellern im Gazastreifen, die auf Englisch schreiben. Einige Tage nach Beginn von Israels Bodenoffensive im Oktober hatte er gesagt, dass er sich weigere, den Norden des Gazastreifens und damit das Epizentrum der damaligen Kämpfe zu verlassen. Alareh lehrte englische Literatur an der Islamischen Universität in der Stadt Gaza und war einer der Mitbegründer des Projekts We Are Not Numbers, auf Deutsch Wir sind keine Zahlen. Das Projekt bringt Autoren aus dem Gazastreifen mit Mentoren aus dem Ausland zusammen, die den Schriftstellern helfen, ihre Erfahrungen auf Englisch aufzuschreiben.
Die Universität der Künste in Berlin ist mit ihrem Strike for Palestine in den vergangenen Wochen schon in die mediale Öffentlichkeit gekommen, besonders als Protestierende mit rot gefärbten Händen in Erscheinung traten und ein Ende des Kolonialismus und des angeblichen Genozids im Gazastreifen forderten. Eine Gegenveranstaltung fand heute statt, und zwar eine Kundgebung unter dem Namen Fridays for Israel, die sich für die Sicherheit jüdischer Studierender, gegen Antisemitismus und für das Existenzrecht Israels einsetzt. Mein Kollege Sebastian Engelbrecht war dort. War das denn eine große Sache, Sebastian Engelbrecht?
Nein, das waren ungefähr 80 bis 100 Menschen, die sich da versammelt haben vor der UdK. Eine sehr kleine Kundgebung.
Eine Veranstaltung auch schon als Reaktion auf die pro-palästinensischen Aktionen der vergangenen Wochen und Tage, nach denen jüdische Studierende sich ja teilweise auch nicht mehr an die Uni getraut haben.
Richtig. Und das Besondere daran war, dass jetzt zum ersten Mal eine öffentliche Veranstaltung zu dem Antisemitismus-Skandal in der UdK stattfand, wenn auch nicht im Gebäude der Universität, sondern doch wenigstens vor der Tür. Zuletzt haben sich ja die pro-palästinensischen Aktivisten am Mittwoch an der Universität der Künste getroffen. Ich wollte dann bei diesem Treffen dabei sein, um darüber zu berichten, wurde dann aber des Hauses verwiesen. Also eine Öffentlichkeit wurde da bisher nicht hergestellt, außer von der Presse, die versucht hat, da Informationen zu sammeln.
Und jetzt war es anders heute?
Heute war es anders. Ich kann vielleicht mal erzählen, was da gesagt worden ist. Da trat doch immerhin Karin Prien auf, die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein. Sie sagte, im Kampf gegen Antisemitismus sei das eigentliche Gift die Gleichgültigkeit, nicht nur der Extremismus. Und die Schulminister der Länder, die hätten ja jetzt bei der Kultusministerkonferenz in Berlin in diesen Tagen einen Aktionsplan verabschiedet gegen Antisemitismus. Und zur Lage an der UdK sagte Prien:
Wir stehen ja nicht umsonst hier vor der Universität der Künste. Auch deshalb, weil hier Ereignisse stattgefunden haben, die mit wissenschaftlichem Diskurs überhaupt nichts zu tun haben, weil hier Veranstaltungen stattfinden, die eines wissenschaftlichen Ortes nicht würdig sind. Ich erwarte gerade von Hochschulen, von wissenschaftlichen Einrichtungen, dass sie die Kunst des besseren Argumentes, dass sie einen Diskurs auf Grundlage von Fakten organisieren.
Also Prien sagte, man müsse in den Bildungseinrichtungen einen rationalen Dialog führen darüber, was im Nahen Osten geschieht, auch über den Zivilisationsbruch, der am 7. Oktober durch die Hamas stattgefunden habe. Dann erst auf dieser Grundlage könne man über Lösungsansätze für den Nahostkonflikt reden, so Karin Prien. Sie erwarte, dass auch an den Hochschulen ein solcher rationaler Diskurs geführt werde. Stereotype und Verschwörungstheorien hätten an Schulen und Hochschulen keinen Platz.
Mhm. Sebastian Engelbrecht, warum jetzt eigentlich Karin Prien aus Schleswig-Holstein in Berlin an der UdK?
Ja, völlig berechtigt die Frage. Jetzt war dieser Tage gerade die Kultusministerkonferenz, und anlässlich dieser Konferenz war Karin Prien in Berlin gerade zugegen. Und das ist ja schon auch ein Zeichen, dass die ehemalige Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, die das noch bis ins vergangene Jahr war, dort erscheint.
Wer hat sich denn bei dieser Kundgebung noch geäußert?
Sehr interessant war das, was Mia Alvizuri Sommerfeld, ehemalige Studentin an der Universität der Künste, heute Managerin für Kunst und Antisemitismus am Institut für Neue Soziale Plastik, gesagt hat. Sie berichtete von einem Klima der Angst an den deutschen Kunsthochschulen. Jüdische Studierende könnten sich heute nicht vorstellen, in einem Atelier, dass sie mit Kommilitonen teilten, eine Arbeit zum Thema Israel, Antisemitismus und Hamas-Terror zu erstellen. Sie erhalte seit Monaten Hilferufe von jüdischen und antisemitismuskritischen Künstlern, unter ihnen viele Kunststudentinnen und Studenten. Und hören wir doch mal in die Rede von Frau Alvizuri Sommerfeld rein.
Die öffentliche Verharmlosung des Terrors, die Negierung kollektiver Traumata, die Ästhetisierung von Vergewaltigung, Entführung und Mord müssen viele ganz neben individuellen Erfahrungen und Verlusten verkraften. Im Rahmen unserer Arbeit hören wir von einer Vielzahl an Studienabbrüchen von israelischen Auslandsstudierenden, die ihr Semester früher beenden, um vorzeitig nach Israel abzureisen.
Sie wisse von Studierenden, so Alvizuri Sommerfeld, die an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen, aus Angst von Kommilitoninnen und Kommilitonen oder Professorinnen und Professoren gesehen zu werden und dann zugeordnet zu werden.
Ja, das deckt sich also mit dem, was wir auch schon aus bestimmten Stadtteilen in Berlin in den vergangenen Wochen gehört haben, die Angst von jüdischen Mitbürgern oder Studierenden eben, sich überhaupt noch zu zeigen in der Öffentlichkeit. Gab es denn Reaktionen bei dieser Kundgebung? Gab es vielleicht auch Störungen?
Tatsächlich gab es das. Mehrfach hielten Autos auf der Hardenbergstraße vor der Kunsthochschule und riefen den auf dem Bürgersteig Versammelten zu: Free, Free Palestine. Die Versammlungsteilnehmer riefen dann mehrfach zurück: Free Gaza from Hamas, befreit Gaza von der Hamas. Und in einem Fall nahm die Polizei auch die Personalien dieser Störer auf.
Wie verhält sich denn die Leitung der UdK in diesem Konflikt?
Ja, der Rektor der UdK, Norbert Pals, ist bei dieser Versammlung nicht dabei gewesen. Er ist gegenwärtig ganz offenkundig bemüht, die Wogen, die entstanden sind, zu glätten und sich auch in der Öffentlichkeit nicht sehr zu äußern. Ich bemühe mich seit vielen Tagen um ein Interview mit Norbert Pals und habe das nach großen Anstrengungen geschafft. Ich hoffe, dass ich am Dienstag mit ihm sprechen kann.
Und auch ein Konflikt, der vermutlich mit der heutigen Veranstaltung auch nicht beigelegt werden konnte, ne?
Absolut. Im Gegenteil, gerade durch diese Störungen ist sichtbar geworden, dass man es hier mit einer offenen Wunde nicht nur im Konflikt zwischen Israel und Gaza zu tun hat, sondern auch an der Kunsthochschule und in der Stadtgesellschaft in Berlin.
Sebastian Engelbrecht, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Heute Abend ist Oliver Zille verabschiedet worden, der Direktor der Leipziger Buchmesse. Sein Weggang steht ja schon einige Monate fest, wurde aber teilweise regelrecht erschüttert zur Kenntnis genommen. Denn dieser Oliver Zille hat die Leipziger Buchmesse seit kurz nach dem Mauerfall maßgeblich geprägt, vor allem als Publikumsmesse mit den unzähligen Lesungen in der Stadt. Umso bedauerlicher bei der letzten Messe plötzlich, dass Teilnahmegelder für die Veranstaltungen erhoben wurden. Von solchen Tönen war aber am Abend nichts zu hören, wie Alexander Moritz berichtet. Er wurde gefeiert. Oliver Zille.
Oliver Zille betritt den kleinen Saal der Alten Börse in Leipzig, wie immer mit Fliege und sichtlich bewegt. Rund 100 Gäste erheben sich aus den gut gefüllten Stuhlreihen. Viele aus der Buchbranche sind gekommen, trotz Bahnstreik nicht nur aus Leipzig, um Danke zu sagen.
Die Taschentücher bitte einstecken, geweint wird zurück im Taxi, das soll ein fröhlicher Abend werden.
Verleger Leif Greinus hat die Feier organisiert, gemeinsam mit anderen aus der Literaturwelt.
Wir hatten den Eindruck, dass es wichtig ist, in der Messestadt Leipzig auch ein richtig großes Zeichen zum Abschied und zum Dank an Oliver Zille zu setzen. Und damit es auch wirklich stattfindet, haben wir es dann selbst in die Hand genommen.
Dass weder die Messe noch die Stadt Leipzig ihrem langjährigen Buchmessedirektor den Rahmen dafür gegeben haben, sei ein Armutszeugnis, sagt Annika Bach, Verlegerin des Leipziger Seemann-Henschel-Verlags. Über 30 Jahre hat Oliver Zille die Messe geformt, sie durch die turbulenten 90er Jahre gerettet und immer wieder auch gegen die Konkurrenz aus Frankfurt behauptet. Daran erinnern Stimmen aus der Verlagswelt auf der Bühne. Zille machte die Messe auch zu dem Fenster nach Osteuropa, das sie heute ist, würdigt Katharina Rabe, Lektorin für osteuropäische Literaturen im Suhrkamp Verlag.
Wir sind unglaublichen Menschen begegnet und dank dieser Begegnungen sind sie uns heute nah, auch wenn in Belarus Terror und in der Ukraine Krieg herrscht. Wenn nicht jetzt, hätte sich zu bewähren, was auch hier in Leipzig gestiftet wurde, Freundschaft, deren Wesen das Gespräch ist, das dauernde Miteinander sprechen, das erst die Bürger zu einer Polis vereinigt, wie Hannah Arendt schrieb.
Konstanze Neumann vom Aufbau Verlag, ebenso wie Zille aus Leipzig, ist mit der Messe aufgewachsen.
Sie haben die Leipziger Messe zu einem Leuchtturm der Aufklärung und des Austauschs gemacht. Und sie haben die Stadt in jedem Frühjahr in eine Bücherwunderwelt verwandelt. Ganz herzlichen Dank, lieber Oliver Zille.
Zille bedankt sich für die langjährige enge Zusammenarbeit, gerührt und mit viel Understatement.
Vor 526 Jahren ist die Leipziger Buchmesse das erste Mal erwähnt worden. Da war ich noch nicht dabei. Ich wollte es bloß noch mal sagen, ja, falls da irgendwie Zweifel aufkommen. Und ich habe die Buchmesse nicht erfunden.
Die große Wertschätzung für Zille, an diesem Abend ist sie deutlich zu spüren.
Ich bin eigentlich ein bisschen angeschlagen und schreibe gerade an meinem nächsten Buch. Aber das wollte ich mir hier nicht entgehen lassen, weil hier eine Ära verabschiedet wird.
Sagt der Leipziger Autor Clemens Meyer, während er sich aus seinem Kunstpelzmantel schält.
Wir sind alle ein bisschen traurig, aber wollen es auch feiern.
In den wohligen Blick zurück mischt sich aber auch Frust über das Wie von Zilles Abgang. Offiziell heißt es, Zille habe sich auf eigenen Wunsch zurückgezogen. Ganz so harmonisch war es nicht. Dahinter steht wohl ein persönliches Zerwürfnis zwischen Zille und der Geschäftsführung der Messegesellschaft über die künftige Ausrichtung der Leipziger Messe und ihre Finanzierung. Die Stadt Leipzig, der das öffentliche Unternehmen größtenteils gehört, habe Zille fallen gelassen, so sehen es hier viele. Aus der Leipziger Stadtspitze ist einzig Kulturbürgermeisterin Skadi Jennecke zur Abschiedsfeier gekommen. Nicht in offizieller Funktion, betont sie und sagt, es sei wohl vielen in Leipzig gar nicht klar, was Zille für die Stadt geleistet habe.
So viel, das wird man, glaube ich, erst in 2-3 Jahren bemerken, wenn es dann unter Umständen stottert, wenn dann die Sachen, die er angeschoben hat, so ein bisschen versickern. Er hat unheimlich dafür viel getan, dass die Buchmesse das Zentrum ist für die intellektuellen Debatten in Ostdeutschland. Ich befürchte, dass da schon was verloren geht.
Sagt Leif Greinus, Verleger von Woland und Quist. Zilles Nachfolge wird Astrid Böhmisch antreten. Was der neuen Messedirektorin vorschwebt, ist bisher aber unklar. Die Marketing-Expertin gilt in der Literaturszene als eher wenig bekannt.
Meine größte Angst ist, dass es weiterläuft, aber mittelmäßig wird. Aber wirtschaftlich hat die Leipziger Buchmesse all die Jahre gezeigt, wie stark sie ist und wie viel Menschen sie anzieht. Da mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen. Aber wir müssen sie auf inhaltlicher Exzellenz halten. Das ist ganz wichtig.
So die Leipziger Verlegerin Annika Bach. Umso wichtiger an einem Tag, an dem die sächsische AfD vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft worden ist und trotzdem in Umfragen bei über 30% liegt.
Die Leipziger Buchmesse wird auch deshalb gebraucht, weil sie auch ein positives Signal aus Sachsen heraus ist, auch von politischer Seite her gesehen. Leipzig liest ist immer auch ein Ort gewesen, wo sich eben ausgetauscht wird, wo auch Debatten stattfinden. Und das brauchen wir natürlich als offene Gesellschaft. Auch dafür hat sich Herr Zille all die Jahre extrem eingesetzt.
Eine Kommerzialisierung der Messe, mehr Manga statt Suhrkamp, befürchtet Leif Greinus.
Ich bin sehr skeptisch und spätestens in 2 und allerspätestens in 3 Jahren wird man unter Umständen dann schon eine deutlich andere Buchmesse erleben. Und ich bezweifle, dass das eine Buchmesse ist, die mir besonders gut gefällt.
Im Zentrum steht an diesem Abend jedoch der scheidende Buchmessedirektor, ein letztes Mal Oliver Zille.
In diesem Sinne, danke.
Ein bewegender Abend. Die ersten Tränen gab es tatsächlich nicht erst im Taxi.
Abschied vom Leiter der Leipziger Buchmesse, Olaf Zille. Zum 1. Januar übernimmt dann Astrid Böhmisch die Verantwortung. Ja, und noch ein kleiner Hinweis auf unsere Sendung Rang 1, morgen Samstag um 14 Uhr im Gespräch mit der neuen Doppelspitze am Schauspielhaus Zürich, ein Haus, das nicht ganz einfach zu leiten ist. Die letzte Doppelspitze, Stehmann von Blomberg, die hört vorzeitig auf, Stichwort Abschied und Neubeginn. Und ab 2025 übernehmen, wie nun bekannt wurde, Pina Karabulut und Rafael Sanchez die Leitung. Eine echte Überraschung ist das.
Naja, also erst einmal ist das ja eine wirklich historische Entscheidung, kann man ja schon fast sagen. Auf der einen Seite hat man quasi wie mich als jüngste Intendantin des Schauspielhaus Zürich und auf der anderen Seite eben Raffi, der ja eine starke Verbindung schon in die Stadt hinein hat und trotzdem auch sehr jung ist immer noch. Und das ist eigentlich wundervoll, dass wir Theater neu denken können und das ist wie eine Kraft in die deutschsprachige Theaterszene hinein, rein zu sagen, wir gehen eben nicht, weil ein Modell vermeintlich nicht funktioniert hat, gehen wir nicht zurück ins Konservative und versuchen wieder, es 30 Jahre zurückzuwerfen, sondern nein, wir gehen weiter vorwärts. Und wir sind sehr stark daran interessiert, die alten Publikumsgruppen wieder zurückzuholen, aber die neuen Publikumsgruppen natürlich auch zu halten. Und da haben wir ein großes Interesse an der Stadt und an dem Publikum und wollen eigentlich genau schauen, was brauchen die auf dem Spielplan, was interessiert die und wie können wir da die Welten miteinander vermischen?
Ich glaube, wenn man sich mit der Umgebung beschäftigt, wenn man, wie wir das schon oft in unserer Arbeit machen, sich genau und mit Themen beschäftigt, die die Menschen hier auch umtreibt, dann trifft man, glaube ich, den Ton.
Jetzt ist es ja so, dass mit Ihnen gleich zwei RegisseurInnen als Intendantinnen ans Haus kommen. Haben Sie schon Absprachen, wie da die Aufgaben aufgeteilt werden zwischen Ihnen? Es geht ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch um die Geschäftsführung des Hauses.
Genau, gestern haben wir es rausgefunden. Ich mache bis 12 Uhr mittags und ab dann übernimmt Pina, weil Lerch und Eule.
Das klingt vernünftig.
Pina Karabulut und Rafael Sanchez. Morgen in unserer Theatersendung Rang Eiser darf also auch gelacht werden. Um 14 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und wir kommen jetzt hier bei Fazit zur Kulturpresseschau. Heute mit Florian Werner.
Anfang Dezember schweift der Blick mancher Menschen sehnsüchtig nach Italien. Wegen des Wetters, aktuell aber vor allem wegen der Eröffnung der Mailänder Scala. Die Aufführung von Verdis Oper Don Carlo am vergangenen Donnerstag wurde allerdings zunächst von Ereignissen im Zuschauersaal überschattet. Nach dem Absingen der Nationalhymne Brüder Italiens ruft jemand vom Rang: Nicht das Italien der Faschisten! Applaus. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die im vergangenen Jahr noch kokettiert hatte, sie wisse gar nicht, wie man sich in der Oper kleiden und benehmen müsse, bleibt der Vorstellung fern, genau wie der Staatspräsident Mattarella. So umreißt Jan Brachmann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Lage im Publikum. Auf der Bühne hingegen herrscht Harmonie. Und das, obwohl die wegen ihrer Putin-Nähe umstrittene russische Diva Anna Netrebko die weibliche Hauptrolle singt. Das tut sie offenbar so brillant, dass der Rezensent alle politischen Vorbehalte beiseite schiebt. Vielleicht war Netrebko als Sängerin nie so gut wie jetzt, da ihr Flittchen-Charme, mit dem sie sich vor knapp 20 Jahren zum Boxenluder der Phonoindustrie hatte machen lassen, verflogen ist. Jetzt nämlich konzentriert sie sich mehr denn je auf ihre Kunst, um sich wenigstens dort unangreifbar zu machen. Es gelingt ihr in einer Weise, die höchsten Respekt verdient. Wer sich die Ticketpreise der Scala nicht leisten kann, könnte stattdessen natürlich auch der heimischen Kulturindustrie etwas Gutes tun und mal wieder ins Kino gehen. Etwa in das neueste Werk von Deutschlands wohl erfolgreichstem Autorenfilmer Till Schweiger, dessen Image zuletzt ebenfalls etwas gelitten hatte, Stichwort Trunkenheit am Set, Stichwort Ohrfeige. Nun erscheint ein Film mit dem optimistischen Titel »Das Beste kommt noch«, der ihn rehabilitieren soll. Zunächst mal gibt es mehr vom selben. Pubertäre Witze, schwule Panik, Tochter Emma in einer Nebenrolle, die in grau-braun-beige-Tönen patinierte Einrichtungskatalog-Ästhetik, viel Gefühl ohne emotionale Tiefe, alles ist irgendwie geil, urteilt Andreas Busche im Berliner Tagesspiegel. Auch die Tatsache, dass die von Schweiger verkörperte Hauptfigur Alkoholprobleme hat, erscheint dem Kritiker vor dem Hintergrund der gegen ihn erhobenen Vorwürfe ein Manko zu sein. Wie gut, dass der Schauspieler in der Neuen Zürcher Zeitung im Gespräch mit Andreas Scheiner Gelegenheit erhält, ein paar Dinge gerade zu rücken. Wie ist die Stimmung bei ihm am Set? Alle strahlen. Endlich drehen wir wieder zusammen. Es macht immer so einen Spaß. Für mich ist es eine Ansammlung von Glücksgefühlen. Ah ja. Und was sagt Till Schweiger zu Journalisten, die eines seiner Werke schlecht rezensieren? Digga, das ist ein geiler Film. Check's doch mal. Also vielleicht doch nicht ins Kino, sondern einfach zu Hause bleiben, ein Buch lesen? Auch hier drohen ungeahnte Gefahren, wie wir einem Gespräch von Joachim Hentschel mit Rolling Stones-Gitarrist Keith Richards in der Süddeutschen Zeitung entnehmen. Angeblich wurden sie 1998 in ihrer Bibliothek von einem herabfallenden Buch schwer getroffen. Das ist die Wahrheit. Das Ding hätte mich fast dahingerafft. Es war Leonardo da Vincis Buch über die Anatomie des Menschen. Keith Richards hat zwar erst in 10 Tagen Geburtstag, aber wenn man ein solches Interview im Kasten hat, muss es natürlich raus. Zumal, wenn der Geburtstag ein 80. ist. Obwohl, einem viel zitierten Mythos zufolge, ist der Gitarrist ja unsterblich. Auch darüber macht der Journalist seine Witze, deren Pointen der Jubilar natürlich alle kennt. Etwa den: Für jede Zigarette, die du rauchst, nimmt Gott einen Tag deines Lebens weg und gibt ihn Keith Richards. Oder den: Wir sollten uns langsam Gedanken darüber machen, was für eine Welt wir Keith Richards hinterlassen wollen. Und der altersweise Richards sagt sehr, sehr ernst: Ich hoffe, Sie machen sich wirklich Gedanken darüber.
Das war die Kulturpresseschau von Florian Werner. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.